Ich hoffe, ihr seid noch frisch, nicht völlig schon im Nachmittagsloch verschwunden. Ich habe euch hier meinen Schlüsselbund mitgebracht. Ich vermute, viele von euch haben ebenfalls einen in der Tasche stecken. Und jeder Schlüssel, der hier dran ist, schließt eine andere Tür. Logisch, sonst hätte ich nicht so viele Schlüssel. Schließt etwas anderes auf. Gerade diese Woche wurde hier im Haus das Schloss getauscht. Wir haben eine ganz neue Schließanlage bekommen. Viele der Mitarbeiter haben ihren Schlüssel auch schon gewechselt. Wir wollen unseren Fokus heute auf den Schlüssel für den Glauben überhaupt haben. Das Kreuz. Wie könnte es anders sein an Karfreitag? Es ist ein Schlüssel, der eine ganz besondere Tür aufschließt. Der Schlüssel zum Himmel ist das Kreuz von Golgatha. Er schließt die Tür zu Gott auf und mit dem Kreuz steht und fällt unser christlicher Glaube überhaupt. Ich werde predigen über 1. Korinther 1, Vers 18 fortfolgend. Dort heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Wir werden diesen Text aus dem 1. Korintherbrief näher betrachten. In den Versen davor spricht der Apostel Paulus, er hat das gehört, es ist ihm berichtet worden, die Gemeinde in Korinth sehr konkret an und sagt, hey, bei euch gibt es Streit. Es haben sich einzelne Parteien gebildet, die Gemeinde ist dabei, sich aufzuspalten. Und diese einzelnen Gruppen berufen sich auf einzelne Apostel, auf geistliche Väter. Und das Mittel, das Paulus hier dagegen verwendet, ist, dass er all diese unterschiedlichen Leute aufruft, zu sagen, hey, richtet euren Fokus auf das Kreuz. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Apollos, es geht nicht um Kephas, es geht um Jesus Christus und was er für uns getan hat. Er ist das gemeinsame Zentrum, die Mitte. Er ist viel entscheidender als alle Unterschiede. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wörtlich steht hier, wo hier steht übersetzt, das Wort vom Kreuz, Luther übersetzt, steht da Logos, die Botschaft vom Kreuz. Und was ist diese Botschaft vom Kreuz? Wenn wir es kurz sagen wollen, Jesus, der Sohn Gottes, ist ein Mensch geworden mit Fleisch und Blut. Er hat gelitten, er ist an unserer Stelle für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Wer ihn als Herrn annimmt und in seinem Leben folgt, dessen Schuld ist ein für alle Mal vergeben. Er hat freien Zugang zu Gott. Er wird nicht endgültig sterben, sondern ewig leben mit Gott im Himmel. Amen. Das ist die Botschaft, das Wort vom Kreuz. In der neuen Genfer Übersetzung ist Vers 18 so übersetzt. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Die Botschaft vom Kreuz von Jesus Christus ist für die Gläubigen, die ihm vertrauen, Gottes Kraft. Im Griechischen steht da Dynamis Theou. Daher kommt unser abgeleitetes Wort Dynamit. Kraftvoll, mächtig, stark. Die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist, ist ein mächtiges Kraftwort Gottes. Es verändert alle Vorzeichen in deinem Leben. Also, ich weiß nicht, wie gut ihr in Mathe gewesen seid, aber ich vermute, bei den allermeisten wird so ein bisschen was hängen geblieben sein. Wenn man eine Rechnung hat, egal wie lang die ist, egal was da drin steht, wenn du eine Klammer darum setzt und dann vorne ein Plus hinmachst, egal was sich in dieser Rechnung befindet, alles kommt ins Plus. Alles wird positiv. Das Vorzeichen bestimmt alles andere. Und so ist das, wenn das Vorzeichen des Kreuzes, dieses Plus, das Jesus für uns aufmalt, vor deinem Leben steht. alles kommt ins Plus. Egal, was für ein Mist passiert ist, egal, wo du herkommst, denkt an diesen Mann, von dem wir gehört haben, der im Gefängnis war, weil er ein Kind missbraucht hatte. Jesus bringt alles ins Plus. Das Wort vom Kreuz verändert alles. Und das gilt in beide Richtungen. Wir leben in einer Zeit, wo gerne sagt, ach ja, das gilt natürlich fürs Positive. Für denen, die gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Aber der Apostel Paulus lässt es hier nicht an der nötigen Klarheit vermissen. Er sagt, und für die anderen ist es Unfug, ist eine Torheit, die verloren gehen. Ohne Jesus, ohne das Kreuz, ohne die Vergebung der Sünden fehlt dieses positive Vorzeichen vor dem Leben. Und das heißt, jeder, wo es nicht vor dem Leben ist, bleibt bei seinem eigenen behaftet. Bei seiner Schuld, bei seinem Versagen, bei seiner Bosheit, bei seinem Egoismus und Götzendienst. Keiner kann aus sich heraus vor Gott im Gericht bestehen. Da ist nicht einer, der gerecht ist. Auch nicht einer, heißt es im Römerbrief. Keiner kommt ohne Jesus, ohne den Schlüssel des Kreuzes in den Himmel. Vers 19. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werden ja an ihrer Klugheit scheitern und die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Die Weisheit der Weisen, den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Normalerweise in unserer Welt, so wenn wir eine Frage haben, an wen wenden wir uns? An die Leute, die mehr wissen, die klüger sind. An Herrn Professor zum Beispiel. Und doch hat Gott es anders gefügt. Schon beim Propheten Jesaja wird vorausgesagt, Gott gebraucht nicht die Klugen und Weisen. Und warum nicht? Weil es ganz oft so ist und ganz leicht passiert, wir stehen uns mit unserem Wissen im Weg. Mit dem, was wir denken, was wir alles könnten und verstanden hätten. Wir stehen uns selbst oft im Weg und blockieren damit geradezu, Jesus als Retter und Herrn anzuerkennen. Nicht, dass es nicht möglich ist. Denkt daran, an die Pharisäer, an den Nikodemus, wo Jesus sagt, du ein Lehrer Israels, ganz gebildeter Mann. An den Paulus, ebenfalls Pharisäer mit seiner hohen Bildung. Aber es zeigt etwas, bei Gott werden die normalen Werte umgewertet. Top down. Es wird rumgedreht. Jesus kommt ja unten an, im Stall. Und Jesus geht den unteren Weg, bereit, einfach und arm zu leben, bereit, sich schlagen zu lassen, verhöhnen und auspeitschen zu lassen, sich kreuzigen zu lassen. In Vers 28 werden wir nachher lesen, was gering und verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und vergleicht die Jünger, das war doch keine Elitetruppe in der damaligen Zeit. Das war ein bunter Haufen. Kein Gemeindewachstumsexperte hätte jemals diesen Haufen zusammengestellt und gesagt, mit dem verändere ich die Welt. Ja, Fischer, Zöllner, verkrachte Existenzen, Zeloten, Revolutionäre, solche Leute, wirklich ganz bunt. Vers 20, wie sieht es denn mit den Klugen und den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt aus? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Liebe Brüder und Schwestern, wer auf Klugheit, auf Bildung, auf Wissenschaft, auf Fortschritt in dieser Welt setzt, der tut sich oft sehr schwer, an den Mann von Nazareth zu glauben. Meine Beobachtung dabei ist, es geht gar nicht darum, wie objektiv klug oder gebildet jemand ist. Das hat ganz viel mit der eigenen Anschauung zu tun, ob ich mir etwas darauf einbilde, auf das, was ich weiß und kann und bin. Denn daraus folgt meistens eine Überheblichkeit und die ist sofort eine Blockade. Das hat sehr viel nicht mit den objektiven Fakten zu tun, sondern indem ich mich subjektiv wahrnehme und einschätze. Vers 21, denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung gezeigt hat, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die ganze Schöpfung atmet die Weisheit, den Schöpfergeist. Sie ist schön, sie ist harmonisch, sie ist genial geordnet bis in die kleinsten Details, wenn die Forschung heute in immer kleinere Einheiten vorstößt und man staunt darüber, wie gut alles zusammenpasst. Das ist diese tiefen Geheimnisse, das ist kein blinder Zufall. Aber das Problem ist, meistens brauchen wir Menschen Erleuchtung unserer Augen, unseres Verstandes, unseres Herzens, um zu erkennen. Und nur wenige können erkennen, wenn sie verstanden haben. Die Weisheit der Schöpfung zu erkennen, brauchen wir allermeistens Gottes Geist, um das wahrnehmen zu können. Und der Apostel sagt ja, die Torheit der Predigt gehört zu Gottes Rettungsplan. Vers 22. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Vers 23, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Wisst ihr, das entspannt mich so, wenn ich das lese. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Für die Religiösen, die Spirituellen, die Esoterischen, die wollen gern Wunder sehen. Und die gebildeten, aufgeklärten, rationalen, wissenschaftlichen, die wollen gute Argumente hören. Aber der Weg führt für alle über Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Und der Weg führt über die gute Erfahrung mit Jesus Christus. Vor einigen Jahren im Alpha-Kurs hatten wir einen Mann dabei, der sehr aktiv Reiki praktiziert hat. Wir hatten so eine Gebetszeit, wie wir das immer haben da auch. Und der Mann ist gekommen und hat für sich beten lassen. Und er war hinterher total begeistert. Gesagt, hey, das war besser als alles, was ich, es war so viel mal stärker als alles, was ich bisher in meinem Reiki erlebt habe. Der hatte eine Ader dafür und er hat die Kraft des Heiligen Geistes gespürt, als wir gebetet haben. Meint ihr, dass er sich für Jesus entschieden hat? Hat er nicht. Er hat die Kraft gespürt, aber die Konsequenzen ziehen? No, thank you. Das reicht nicht. Es braucht eine innere Veränderung. Und genauso ist das mit allen wissenschaftlichen und philosophischen Beweisen. Der Weg zu Gott führt über Jesus, über das Kreuz zum Vater. Es geht nur über den Weg des Vertrauens, den Weg des Glaubens. Es ist die einzige Brücke. Jesus hat diese Brücke geschlagen. Für die Juden ist es eine Gotteslästerung zu sagen, das ist der Messias und er ist gekreuzigt worden. Und die anderen sagen, das ist Unsinn. Und das ist bis heute so. Fang mit Jesus an und du wirst genau die gleichen Argumente immer noch hören. Das ist doch engstirnig und fundamentalistisch. Es gibt viele spirituelle Erfahrungswege. Das Ganze ist nur ein psychischer Hype. Die Botschaft vom Kreuz provoziert bis heute die gleichen Reaktionen. Ärger, Unverständnis, armer Irrer. Du kannst mit den Leuten, du kannst mit jedem über Gott reden, wie du willst. Gott ist überhaupt kein Problem. Aber fang an mit Jesus und mit dem Kreuz und zu sagen, du brauchst Vergebung der Schuld. Da geht's los. Und das ist leider in unserer eigenen evangelischen Kirche so. Obwohl Martin Luther uns die Christologie so klar ins Stammbuch geschrieben hat, gesagt hat, solus Christus, alleine Christus. Und doch ist das oft in der evangelischen Kirche so, dass das nicht mehrheitsfähig ist. Ich habe das immer wieder persönlich erlebt. Wenn ich das so anspreche, dann ist das ein Stein des Anstoßes. Und wisst ihr, umso verwunderlicher ist es, wenn man 100 Jahre zurückgeht, die katholische Kirche war völlig in Traditionalismus gefangen und erstarrt. In den letzten 50 Jahren ist in der katholischen Kirche ganz viel aufgebrochen, wo in der evangelischen Kirche ganz viel abgebrochen ist. In den letzten 10 Jahren, der letzte Papst hat das Buch geschrieben, Dominus Jesus, was übersetzt auf Deutsch heißt, Jesus ist der Herr. Ist der Hammer. Und da steht genau das drin, sagt, Jesus ist der Herr. Und der jetzige Papst lebt etwas vor, was es heißt, dem Weg Jesu zu folgen. Das heißt nicht, dass ich jetzt katholisch werde. Es gibt gute Gründe, die ich immer noch finde, die ja nicht in Ordnung sind. Aber die Wege des Herrn sind doch manchmal überraschend. Für die hingegen, Vers 24, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für die Berufenen, für die, die nachfolgen, ganz egal, ob aus jüdischem Hintergrund, ob aus heidnischem Hintergrund, für sie ist Jesus Christus Gottes Kraft und Weisheit. So wie es im Kolosserbrief heißt, 2 Vers 3, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das ist ein völlig anderes Erleben. Christus kann in jeder Lage helfen. Nichts ist zu groß, nichts ist zu unbekannt, zu fremd. Und es steckt darin diese Power, Dynamis Gottes. Und uns steht diese Kraft zur Verfügung. Die ganze Welt ist unter der Macht des Fluchs der Sünde. Und es gilt da überall das Gesetz des Stärkeren. Macht und Gewalt setzen sich durch. Aber Jesus sagt, nein. Denn hinter Vers 25, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Gottes Weisheit ist anders. Jesus sagt, ich bin ein Friedensherrscher. Ich bin gekommen, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Ein demütiger Helfer. Einer, der gibt, statt zu fordern. Der die Werte umwertet. Der sagt, was ist groß im Reich Gottes? Helfen, lieben, dienen, geben, Wahrheit statt Lüge, Frieden suchen. Das sind die Werte des Reiches Gottes. Und wer etwas tiefer eingetaucht ist in eine andere Kultur als unsere westliche Kultur, der merkt sofort, trotz allem Säkularismus, in unserer Gesellschaft leben noch immer diese Werte und es ist das, was uns immer noch trägt. Du wirst bestraft, wenn du beim Autounfall vorbeifährst und nicht hilfst. Ist in Deutschland immer noch Gesetz. Und so ist es in ganz vielen Punkten so, dass es tief eingegangen ist und dass uns das immer noch vor ganz viel Bösem auch bewahrt. Selbst nur als Säkularisat. Die Werte des Reiches Gottes. Und wisst ihr, wo die Werte des Reiches Gottes gelebt werden, da ist es schön zu leben. Das mag jeder und das ist gut für jeden. Und an Jesus können wir das ablesen, denn Jesus macht es perfekt. Jesus ist perfekte Theologie. Er lebt perfekt die Lehre von Gott und wer und wie Gott ist. Vers 28. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtend ist, was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, was nicht, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Gott wählt das Geringe. Und er wartet oft so lange, bis wir endlich in der Position sind, zu erkennen, zu sagen, Herr, ich bin gering. Ich hab's nicht, ich kann's nicht, ich bin's nicht. Du bist der Herr. Warum ist das so wichtig? Warum wartet Gott oft so darauf, dass wir endlich diese Position einnehmen? Weil er genau weiß, wie groß die Gefahr ist von Hochmut, Stolz und Überheblichkeit. Was sind wir doch für tolle Hechte? Ne? Haben wir wieder gut hingekriegt? Was sind wir für eine tolle Gemeinde? Ja, einen Herrn gibt es auch noch. Und das macht alles kaputt. Das trennt von Gott und es ist die Gefahr in jeder Gemeinde. Und es ist auch die Gefahr für jeden Christen. Du hältst dich selbst so leicht für geistlicher als die anderen, für reifer, für gesünder im Glauben. Obacht, wie leicht geraten wir in die Position des Pharisäers, der vorne zum Altar geht und sagt, oh, danke Herr, dass ich nicht bin wie dieser arme Sünder da hinten. Und es ist genauso auch die Gefahr gegenüber anderen Gemeinden, die Gefahr der Kirche insgesamt gegenüber. Wisst ihr, wenn ich sehe, dass ein anderer was falsch macht, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Ich fühle mich selbst dadurch erhoben und halte mich für was Besseres. Oder es macht mich selbst demütig. Sagen, oh Herr, ich sehe den Fehler meines Bruders und ich weiß, in meinem Leben sind auch viele Fehler. Hab Erbarmen mit mir und mit ihm. Ich demütige mich und stelle mich mit drunter und nehme es mit auf mich. Stehe für ihn ein im Gebet. Lobe Gott, statt mich selbst zu loben. Wisst ihr, das ist immer der Weg des Glaubens und des Kreuzes. Und das schließt den Himmel auf. Und wisst ihr was? Es schließt auch die Herzen zu anderen auf. Und das spürt man. Wenn jemand eigentlich geistlicher und weiser ist, das aber nicht hochhält und sagt, ich bin das, sondern sich demütigt und sagt, nein, ich stelle dich an die Seite. Ich bin bei dir. Ich bin nicht besser und gerechter. Der andere spürt das und weiß das genau. Und er achtet das. Und es tut ihm wohl. Vers 29, der Apostel Paulus sagt es klipp und klar, denn niemand soll über Gott mit seinen vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Vers 30, denn ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Geschenk, alles Geschenk, von A bis Z. Errettung, Erwählung, alles Gottes Gnade. Sein Geschenk an dich, nicht dein Verdienst. Du bekommst das Kreuz umsonst geschenkt. Umsonst für dich, nicht für Jesus. Amen. Jesus tut alles am Kreuz, nicht 98%, nicht 99%, 100%. Das ist evangelische Lehre. 100% Geschenk. Er hat Christus in seiner Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Durch Christus ist unsere Gerechtigkeit am Kreuz errungen. Sein Blut bedeckt deine Schuld. Durch Jesus Christus bist du hineinadoptiert in Gottes heiliges Volk. Er stirbt, damit du ein Kind des Vaters wirst. Durch Christus bist du erlöst, nicht aus deinen guten Werken, sondern durch sein vollkommenes Werk. Er stirbt für uns, er kauft dich frei von der Macht des Todes, von der Fluch der Sünde. Du bist frei. Amen. Letzter Vers, Vers 31. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Wir haben einen großen und guten Herrn, und zwar auf Jesus Christus, unseren gekreuzigten Herrn und Retter. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Amen. Lasst uns diesen Vers doch nochmal zusammen sagen. Ich sage es euch in Teilen vor. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Amen. Amen. wenn das nächste Mal du aufstehst und fühlst die ganzen Gewichte an dir. Informier sie darüber. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Nicht deine Kraft. Seine Kraft trägt dich. Amen.